Musik ist ein wichtiger Teil des Alltags und praktisch überall. Morgens im Auto, abends beim Abschalten auf der Couch, auf Partys, als Hintergrund in Filmen, Serien und Werbung, sogar im Supermarkt. Und es gäbe sicher noch etliche weitere Beispiele, die man anführen könnte, um zu zeigen, wie präsent Musik im Alltag ist.
Und Musik ist für viele auch ein Identifikationspunkt, gehört also, bei einigen mehr, bei anderen weniger, zur Persönlichkeit dazu. Aber wie war das eigentlich in Griechenland und Rom? Wo kam Musik vor? Wie wurde sie gespielt? Und vor allem, wie hat das geklungen? Und damit willkommen zurück beim Podcast von Einfach Antike. Ich bin Lucius.
Und ich Sebastian.
Und heute sprechen wir über ein Thema, das selten in Sachbüchern oder Dokus über die Antike vorkommt. Und dafür gibt es auch ein paar gute Gründe. Das Thema ist zum einen nicht so ganz einfach, weil wir große Wissenslücken haben. Und zum anderen kann man das Thema auch von mehreren Seiten aus betrachten. Man kann sich zum Beispiel erstmal die Frage stellen, wo kam Musik in der Antike überall vor? Oder fachlich ausgedrückt, in welchen Kontexten wurde musiziert oder Musik aufgeführt? Man kann sich anschauen, welche Instrumente in der Antike verwendet wurden, wie sie funktionierten und wie sie klangen. Das an sich sind Themen, über die man sich schon relativ lange unterhalten kann. Aber es gibt noch einen dritten Punkt. Wenn man auf die Frage hinaus will, wie antike Musik geklungen hat, dann kommen wir sehr schnell in den Bereich der Musiktheorie.
Ein Themenbereich, der sehr voraussetzungsreich ist.
Genau. Und weil wir heute wieder mal einen Rundumschlag versuchen und möglichst viele Aspekte zumindest mal anreißen wollen, müssen wir an der Stelle die Waage halten. Für diejenigen von euch da draußen, die ein Instrument spielen oder in irgendeiner anderen Form musikalisch aktiv sind, ist es natürlich kein Problem, wenn wir über Dinge wie Harmonien oder Taktarten reden. Für diejenigen von euch, die damit aber seit der 5. oder 6. Klasse nicht mehr wirklich was am Hut hatten, fassen wir den theoretischen Part aber kurz und versuchen, das Ganze anschaulich zu erklären. Und wir haben ein paar Klangbeispiele vorbereitet, damit man sich das Ganze auch ein bisschen vorstellen kann. Freut euch aber nicht zu früh, denn wir können über den Klang antiker Musik zwar ganz gut theoretisch reden, weil wir sozusagen die Parameter kennen. Wir wissen, welche Instrumente verwendet wurden, wie man in der Antike mit Intervallen, Harmonien und mit Rhythmus umging und vieles mehr. Aber wie das konkret geklungen hat, da wird es nicht ganz einfach.
Ja, leider. Ich fange vielleicht mal mit der ersten Frage an. Also, wo kam Musik in der griechisch-römischen Antike überall vor? Musik hatte im Alltag der Menschen auch damals sicher eine sehr große Bedeutung. Aber ein paar Unterschiede sollte man sich kurz klar machen. Für uns ist Musik heute ja praktisch permanent verfügbar, aber aus der Retorte, um das mal so zu nennen. Mit Musik meinen wir heute hauptsächlich Aufzeichnungen von Musik, in welcher Form auch immer. Und die gab es natürlich in früheren Epochen nicht. Das heißt, Musik war immer mit einem Aufführungskontext verbunden.
Außer vielleicht die Momente heutzutage, in denen man unter der Dusche singt. Aber das würde ich jetzt nicht als Aufführung bezeichnen.
Ja, das stimmt. In der Antike gab es zwar keine Duschen, aber dass Leute im Alltag vor sich hingeträllert haben, kann man ziemlich sicher annehmen. Aber schon, wenn Leute abends zusammensitzen und jemand ein Lied anstimmt, ist das ja ein Aufführungskontext.
Ja, und zwar einer, den wir heute praktisch gar nicht mehr kennen.
Richtig, brauchen wir ja auch heute nicht mehr. Das gemeinsame, spontane Singen ist vermutlich ab dem Moment aus der Mode gekommen, als es Aufzeichnungen gab, die man abspielen konnte. Aber eben abgesehen vom Singen oder Trällern im Alltag wurde Musik in der Antike praktisch immer aufgeführt. Wenn man sich das mal so überlegt, ist da schon eine gewaltige Veränderung, die da in der Neuzeit stattgefunden hat, seit es die ersten Tonaufzeichnungen gab. Heute wird ja wirklich der überwiegende Teil der Musik eben nicht mehr in einem Aufführungskontext gehört. Konzerte wären eine Ausnahme, Opernaufführungen, aber natürlich auch Chorauftritte in Kirchen. Ich habe bewusst mal diese drei Beispiele genannt, weil sie drei Bereiche widerspiegeln, die es schon in der Antike gab.
Analog zu den Konzerten wären das Auftritte von KünstlerInnen, die zum Beispiel für ein Gelage engagiert wurden oder für andere Feierlichkeiten, also Musikaufführungen zur Unterhaltung.
Genau, das konnten einzelne FlötenspielerInnen sein, aber in manchen Fällen auch eine kleine Band, wie wir das heute sagen würden. Vielleicht, um das an der Stelle kurz zu erwähnen, es ist wahrscheinlich, dass es auch in der Antike schon beliebte MusikerInnen gab. Aber natürlich keinen überregionalen oder sogar globalen Starkult wie heute. Opern und Musicals wären das moderne Gegenstück zu Theateraufführungen in der Antike, denn alle Theaterstücke waren mit Musik durchsetzt. Und dafür gibt es in den antiken Tragödien und Komödien unter anderem den Chor. Und die Kirchenmusik wäre unser modernes Gegenstück zur Musik in kultischen Kontexten. Streng genommen gehört die Musik in den Theaterstücken auch dazu, weil Theateraufführungen ursprünglich als kultische Handlung verstanden wurden. Aber der war zumindest im Laufe der Zeit nicht mehr ganz so präsent.
Kann man was über das Identifikationspotenzial sagen? Also ich meine, heute werden bestimmte Musikrichtungen auch mit einem bestimmten Lifestyle verbunden oder als Teil der eigenen Persönlichkeit gesehen. Ich nehme mal als Beispiele Hip-Hop oder Metal.
Unwahrscheinlich, dass es das in der Antike gab. Denn das ist tatsächlich ein Phänomen der Neuzeit, genauer des 20. Jahrhunderts. Dass man sich als Individuum mit der Musik identifiziert, die man gerne hört. Das kennen wir so richtig eigentlich erst seit den 1950er Jahren. Ab da wurden ja auch Generationenkonflikte ein Stück weit über die Musik ausgetragen. Und die Bedeutung der Musik für das eigene Selbstbild war in den Jahrzehnten danach auch wohl bedeutsamer als heute. Das heißt, das hat heute ein wenig nachgelassen. Darüber könnte man sicher jetzt auch eine ganze Menge sagen, aber das ist ja nicht unser Thema heute. Worauf ich hinaus will, dass man sich über Musik identifiziert oder Musik eine große Bedeutung für das eigene Weltbild hat, das ist kein überzeitliches Phänomen, das überall und zu jeder Zeit im gleichen Maß vorkommt. Wenn wir uns jetzt die Antike anschauen, da finden wir nichts über bestimmte Stilrichtungen in dem Sinne, analog zu Rock, Punk, Pop oder Soul. Es gab unterschiedliche Kontexte, in denen Musik gespielt oder gesungen wurde. Zur Unterhaltung im Alltag, als künstlerische Darbietung im privaten Bereich, im Theater, bei öffentlichen oder kultischen Feierlichkeiten. Die Musik unterschied sich bei diesen Gelegenheiten natürlich. Und sicher gab es Vorlieben, aber dass man sich mit einer bestimmten Art von Musik identifizierte, das gab es höchstwahrscheinlich nicht.
Das hängt aber vermutlich auch eng mit dem Thema Individualität zusammen. Auch das wäre jetzt eigentlich ein Thema für eine eigene Folge. Aber vielleicht kann man kurz gefasst sagen, dass es für die Menschen der Antike eine deutlich geringere Bedeutung hatte, die eigene Persönlichkeit auszudrücken und ein Selbstbild zu entwerfen.
Genau. Es kommt außerdem noch eine Sache dazu, über die wir sehr häufig stolpern. Dass nämlich die Texte, die wir heute noch von Gesangsstücken aus der Antike kennen, nur deswegen überliefert sind, weil man ihnen einen bestimmten Wert zugemessen hat. Die sind meistens hochliterarisch und wurden als künstlerisch wertvoll betrachtet.
Also haben wir es da wieder mal mit der üblichen Verzerrung der Überlieferungslage zu tun. Uns fehlt praktisch das, was die Menschen rein zu Unterhaltungszwecken gesungen oder gespielt haben.
Ja, genau. Übrigens sind wir da bei einem anderen springenden Punkt. Lesen können wir heute noch vieles, aber nicht mehr hören.
Genau. Was erhalten ist, ist der Text. Das gilt für Theaterstücke, wie die Tragödien und Komödien, genauso wie für Hymnen oder lyrische Stücke, die vorgetragen wurden. Aber es sind sehr selten Notationen erhalten. Es gab in der Antike durchaus schon Systeme, um Musik schriftlich abzubilden. Die wurden aber nicht immer mitnotiert. Ich nehme mal die Theaterstücke als Beispiele. Man benötigte natürlich die Notation in den Schauspielerexemplaren für eine konkrete Aufführung. In den Leseexemplaren, die später angefertigt wurden, waren sie überflüssig. Und diese Leseexemplare, die in privaten und öffentlichen Bibliotheken landeten, wurden später der Ausgangspunkt für die Überlieferung bis in die Neuzeit. Und das galt auch für die Lyrik, also zum Beispiel die Gedichte von Sappho oder auch die Chorlieder, die bei öffentlichen oder religiösen Anlässen gesungen wurden. Auch die wurden ab einem bestimmten Zeitpunkt als Leseexemplare veröffentlicht und die musikalische Notation dabei weggelassen. Es gibt auch musiktheoretische Literatur aus der Antike. Musik wurde damals als ein Teilgebiet der Mathematik verstanden.
Was auch irgendwie nachvollziehbar ist, weil es ja viel um Zahlenverhältnisse geht.
Genau. Dementsprechend befassten sich auch antike Wissenschaftler und Philosophen mit dem Thema. Der eine oder andere Text oder Zusammenfassungen und spätere Wiedergaben solcher Texte sind auch noch erhalten. Aber das sind eben theoretische Texte, die helfen uns zu verstehen, wie die Menschen der Antike mit Musik umgingen. Aber wie das Ganze konkret klang, bleibt mit vielen Fragezeichen behaftet.
Aber vielleicht steigen wir mal mit dem Bereich ein, bei dem man dann doch ein bisschen was zum Klang sagen kann, nämlich die Instrumente. Welche gab es in der Antike?
Darüber wissen wir tatsächlich einiges. Aus Texten, aber auch aus künstlerischen Darstellungen. Und daraus kann man sich schon ein ganz gutes Bild machen. Es gab ziemlich viele Musikinstrumente und auch Varianten von einzelnen Instrumenten. Ich werde da jetzt nicht auf jedes einzelne Detail eingehen. Es gab Saiteninstrumente, vor allem die Lyra und die Kithara. Die kann man durchaus mit unseren modernen Saiteninstrumenten vergleichen, also Harfen, Gitarren, aber auch Violinen und Cellos. Da können wir uns also auch ziemlich gut vorstellen, wie die geklungen haben. Allerdings eine Besonderheit: antike Saiteninstrumente wurden nur gezupft, nicht gestrichen.
Also nicht wie bei einer Violine, bei der der Bogen über die Saiten gezogen wird.
Genau. Für die von euch, die sich da jetzt nichts drunter vorstellen können, das hier sind gestrichene Violinen und das hier gezupfte. Es gab also nur die gezupfte Variante in der Antike. Dann gab es in der Antike auch Blasinstrumente. Da wären vor allem zwei wichtig, der Aulos und die Panflöte.
Ich glaube, zur Panflöte muss man nicht viel sagen.
Nee, die kennen wir ja auch heute noch. Der Aulos war ein Holzblasinstrument, das wohl in etwa so klang wie eine Oboe. Allerdings hatte der Aulos zwei Rohre und nicht nur eins. Es konnten also zwei Töne gleichzeitig erzeugt werden.
Er erinnert vom Klang her auch ein bisschen an einen Dudelsack.
Ja, den Vergleich findet man auch häufig. Von diesem Aulos gab es verschiedene Untervarianten, zum Beispiel mit nur einem Blasrohr, das wäre dann ein Mon-Aulos. Oder den Plagi-Aulos, der wie eine Querflöte gehalten wurde. Das wichtigste Instrument war in der Antike aber sicherlich die menschliche Stimme. Und die wurde sowohl in Form von Einzelgesängen eingesetzt, als auch in Gruppen, also Chören.
Okay, was du gerade beschrieben hast, sind Melodieinstrumente. In der modernen Musik gibt es aber auch noch die Rhythmusgruppe, also Schlagzeug, Percussions und Bass.
Es gab auch in der Antike Rhythmusinstrumente, wie zum Beispiel das Tympanon, also so eine Art Tamburin. Krotala, das waren so eine Art Handklappern wie Kastagnetten. Und außerdem alle möglichen Arten von Rasseln, Schellen und Glöckchen. Die hatten aber nicht die Bedeutung wie moderne Rhythmusinstrumente und wurden auch nicht standardmäßig eingesetzt. Und das ist ein großer Unterschied zu unserer modernen Musik. So ziemlich jeder Song heute hat eine Rhythmusgruppe. In früheren Epochen war das aber nicht so. Dafür muss man auch gar nicht so weit zurückgehen. In der klassischen Musik zum Beispiel kommen Rhythmusinstrumente auch seltener vor. Dass wir heute in Pop- und Rocksongs so gut wie immer ein oder mehrere Schlagzeuge, Percussions und eine Basslinie haben, ist also eine moderne Entwicklung. Und wo wir gerade so ein bisschen beim Aufbau eines modernen Songs sind, vielleicht noch eine Sache am Rande, auch die sogenannte Fläche, also Instrumente, die im Hintergrund Harmonien spielen, waren in der Antike unüblich. Das hat aber auch damit zu tun, dass es in der Antike keine so ausgefeilte Harmonielehre gab. Und damit sind wir jetzt bei der Musiktheorie angekommen und ich glaube, da muss man vielleicht noch mal ein paar Schritte zurückgehen.
Ja, genau. Harmonielehre. Darüber könnte man jetzt eine Menge erzählen. Aber wir haben ja am Anfang versprochen, dass wir es kurz und möglichst verständlich halten. Man erinnert sich vielleicht noch aus dem Musikunterricht ganz dunkel an den Begriff Intervall. Damit ist der Abstand zwischen zwei Tönen gemeint. Die waren grundsätzlich auch schon in der Antike bekannt. Also man beschäftigte sich mathematisch mit den Zahlenverhältnissen unterschiedlicher Intervalle. Physikalisch spricht man heute auch von Frequenzen, also zum Beispiel der sogenannte Kammerton A' hat die Frequenz 440 Hertz. Das A, eine Oktave höher, also A2' hat dann genau die doppelte Frequenz, nämlich 880 Hertz. Diesen physikalischen Begriff gab es in der Antike natürlich noch nicht, aber es gab auch damals schon mathematische Beschreibungen für das, was wir heute Frequenzverhältnis nennen würden. Man drückte das damals aber in Zahlenverhältnissen aus, zum Beispiel 2:1 für eine Oktave oder 4:3 für eine Quarte. Dabei ging es in der antiken Musiktheorie aber zunächst um das Verhältnis von Tönen, die nacheinander gespielt werden. Das heißt, man beschäftigte sich mit der Frage, welche Abfolgen von Tönen melodisch klangen und welche eben nicht. Daraus ergab sich auch eine durchaus komplexe Lehre von Tonleitern. Da will ich an der Stelle nicht weiter darauf eingehen, weil es den Rahmen sprengen würde, aber vielleicht so viel, die Kirchentonleitern, die im Mittelalter verwendet wurden, die es heute auch noch gibt, gehen auf diese antiken Vorläufer zurück. Ich wollte aber auf einen anderen Punkt hinaus. Was es in der Antike nicht gab, war eine Akkordlehre, also eine Lehre von Tönen, die gleichzeitig gespielt werden. Ein moderner Akkord besteht aus drei oder mehr Tönen, die nach bestimmten Regeln übereinander gelegt werden. Und genau das gab es in der Antike nur in Ansätzen. Man kannte zwei Klänge und stellte sich durchaus die Frage, inwiefern es harmonisch oder unharmonisch klang, wenn zwei Töne gleichzeitig gespielt oder gesungen werden. Der Aulos, den du eben erwähnt hast, ist ein Instrument, bei dem sich diese Frage fast automatisch stellt, denn er hat zwei Blasrohre und kann damit zwei unterschiedliche Töne spielen. Die antike Musiktheorie ging aber nicht über diese Zweiklänge hinaus. Akkorde waren, zumindest soweit wir wissen, weitgehend unüblich. Und das blieben sie übrigens auch nach der Antike. Unsere modernen Akkorde sind ein Produkt der Neuzeit, also sie gibt es seit dem Barock. Das bedeutet übrigens auch, Polyphonie war selten. Zweiklänge konnten vorkommen, zum Beispiel bei Instrumenten wie dem Aulos. Ob es sie hierüber hinaus auch beim Zusammenspiel mehrerer Instrumente gab, das ist nicht ganz klar. Das bedeutet, auch beim Gesang war das so. Die Chöre beispielsweise in den antiken Theaterstücken oder bei sonstigen Chorauftritten sangen immer unisono, soweit wir das wissen, und nicht mehrstimmig. Auch hier vielleicht nochmal für diejenigen unter euch, die damit nicht allzu viel anfangen können. In einem Chor ist es heute meistens so, dass es verschiedene Stimmlagen gibt, die unterschiedliche Töne singen. Dieser Zusammenklang ist dann bestenfalls harmonisch. In der Antike sangen aber alle Personen in einem Chor immer denselben Ton gleichzeitig. Übrigens ist diese Polyphonie nicht nur auf Kirchenchöre beschränkt. Polyphoner Gesang kommt auch in der modernen Pop- und Rockmusik immer wieder vor. Zusammengefasst kann man also sagen, der antiken Musik fehlten sehr zentrale Elemente und Charakteristika, die unsere moderne Musik prägen. Es gab selten Polyphonie, vor allem nicht beim Gesang. Und es gab auch keine Akkorde, also den Zusammenklang von drei oder mehr Tönen.
Da hängt natürlich ein ganzer Rattenschwanz mit dran, denn ohne Akkorde gibt es auch keine Harmonielehre.
Genau, auch das reiße ich jetzt nur kurz an. Es gibt in der modernen Musik bestimmte Standardabfolgen von Akkorden, vor allem in der Pop- und Rockmusik. Diese Abfolgen sind so gängig, dass sie sich in so ziemlich allen Songs immer wiederfinden. Diese Abfolgen haben unsere westliche Musik so sehr geprägt, dass es für uns sofort ungewöhnlich oder sogar exotisch klingt, wenn sie nicht vorkommen. Es gibt aber noch eine zweite Sache, die unsere moderne Musik sehr stark prägt, die wir gerade aber nur kurz angesprochen haben. Rhythmus und Takt.
Genau, darauf sind wir gerade bei den Schlaginstrumenten schon mal ganz kurz gekommen. Die wurden ja in der Antike vergleichsweise selten eingesetzt. Also vergleichsweise heißt hier im Vergleich zu moderner Pop- und Rockmusik. Das Ganze geht aber noch einen Schritt weiter, denn wenn man sich so etwas wie einen Takt anschaut, dann wird es in der Antike kompliziert.
Vielleicht sollten wir erstmal kurz auffrischen, was überhaupt ein Takt ist. Ein Takt ist so eine Art Grundbaustein der Musik, der sie in gleich lange Abschnitte teilt. Diese Abschnitte sind durch Betonungen strukturiert. Ein Takt fängt meistens mit einer betonten Zählzeit an. Das kennt man vielleicht noch aus der Schule. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das wäre die Art, wie man einen Viervierteltakt zählt. Dieser Takt zieht sich dann in der Regel durch das ganze Musikstück. Es gibt auch schon mal Taktwechsel, aber die sind, zumindest in der modernen Pop- und Rockmusik, sehr selten. Und vor allem, wenn wir bei der modernen Unterhaltungsmusik bleiben, herrscht der Viervierteltakt bei weitem vor. Manchmal hört man noch den Sechsachteltakt, vor allem im Slowrock kommt der schon mal häufiger vor und hat etwas Walzerartiges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Das hast du sehr schön eingezählt.
Jahrelange Chorerfahrung.
Ja, merkt man.
Aber wie sieht das mit dem Takt in der Antike aus?
Deutlich komplizierter. Aber über diesen Bereich können wir tatsächlich eine Menge sagen. Und das hat etwas mit den antiken Texten zu tun, in die dieser Takt gewissermaßen eingebrannt ist. Wie gesagt, haben wir praktisch von allen Texten, die seinerzeit gesungen wurden, heute nur noch den Text. Aber aus diesen Texten können wir sehr genau den Takt oder Rhythmus ablesen. Wir nennen das nur anders, nämlich Versmaß.
Also die Abfolge von langen und kurzen Silben.
Genau. Sowohl die griechische als auch die lateinische Metrik waren quantitierend. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber das Grundkonzept ist nicht schwer zu verstehen. Wir heute erwarten in einem Gedicht eine Abfolge von betonten und unbetonten Silben. Man kennt das. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? In der Antike bestand ein Vers aber aus einer geregelten Abfolge langer und kurzer Silben, wobei eine lange Silbe den Zeitwert von zwei kurzen hatte.
Das klingt schon sehr nach einem Takt.
Und deswegen können wir den an antiken Texten direkt ablesen. Und da finden wir tatsächlich erstmal so ein paar Dinge, die uns bekannt vorkommen. Ein Daktylus ist eine Abfolge von einer langen und zwei kurzen Silben. Lang, kurz, kurz. Das ergibt also einen perfekten Viervierteltakt. Ein Trochäus ist eine Abfolge aus einer langen und einer kurzen Silbe. Lang, kurz, lang, kurz. Das wäre dann also ein Dreivierteltakt.
Aber es bedeutet auch, es gibt nur Noten im Verhältnis 2:1. Übersetzt in unsere moderne Musik wäre ein Daktylus also eine Abfolge einer halben Note und zwei Viertelnoten. Und der Trochäus eine Abfolge einer halben und einer Viertelnote. Das schränkt den Rhythmus einer Melodie ja ziemlich ein, wenn man zum einen nur mit halben und Viertelnoten arbeiten kann und zum anderen jeder Takt mit einer langen Note anfangen muss.
Das ist richtig. Die Rhythmik wird durch diese Versfüße stark reglementiert. Aber erstmal noch, das sind nur zwei Versfüße. Zum Trochäus gibt es noch das Gegenstück, den Jambus. Da hätten wir dann die Abfolge kurz-lang, kurz-lang. Der fängt also mit einer kurzen Silbe an. Und es gibt noch ein paar Aufweichungen, um das mal so zu nennen. Der Daktylus hat noch einen kleinen Bruder, den Spondeus. Das sind zwei lange Silben. Denn eine lange Silbe entspricht zwei kurzen und umgekehrt. Der Daktylus ist also lang, kurz, kurz. Der Spondeus lang, lang. Beide sind austauschbar, können also abgewechselt werden. Trochäen sind wesentlich flexibler, denn sie können aufgelöst werden, so nennt man das in der antiken Metrik. Da kommen dann zum Beispiel drei kurze Silben hintereinander vor. Es gibt noch viel komplexere Regeln und Varianten, aber die lasse ich jetzt hier mal beiseite. Das war alles sowieso schon relativ kompliziert. Ich wollte nur sagen, dass solche Versfüße nicht ganz statisch sind. Aber grundsätzlich hat das natürlich Auswirkungen auf die Rhythmik eines Liedes.
Aber zumindest können wir schon mal festhalten, dass es in der Antike schon so etwas wie einen Takt gab und dass diese Takte ähnlich wie heute in einem Lied durchgezogen wurden?
Nee, leider nicht. Und das will ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Wir reden hier zwar von Takt, aber das ist eigentlich nur eine Krücke, um das Ganze mit modernen Begriffen fassbar zu machen. Es gibt in der Antike keinen Takt in dem Sinne. Versfüße und Versmaße sind nur die nächste Entsprechung dieses modernen Konzepts. Und diese Entsprechung stößt sehr schnell auf Grenzen. Für die einzelnen Versfüße, wie ich das gerade erklärt habe, lässt sich relativ leicht eine Analogie herstellen. Ein Daktylus und ein Spondeus entsprechen einem Viervierteltakt, ein Trochäus wäre ein Dreivierteltakt. Aber ein einzelner Takt macht ja noch keine Musik. Sie werden aneinandergereiht. Und das passierte natürlich schon in der Antike. Wenn man sechs Daktylen hintereinander setzt, enthält man einen sogenannten Hexameter. Dabei kann jeder Daktylus durch einen Spondeus ersetzt werden. Das ist aber kein Problem, denn die sind ja austauschbar. Das haben wir auch mal hörbar gemacht. Im Beispiel hört man ein Schlagzeug, das den Takt vorgibt und das Klavier spielt jetzt einfach mal eine stupide Akkordfolge im Rhythmus lang, kurz, kurz, also im Daktylus. Das wäre jetzt ein perfekter Viervierteltakt, wenn es da nicht eine Besonderheit gäbe. Der letzte Versfuß eines Hexameters ist verkürzt, das heißt, da fehlt oft ein Schlag. Und das klappert ganz gewaltig.
Das entspricht jedenfalls nicht unseren Hörgewohnheiten.
Nee, es kommt aber noch schlimmer. Den Hexameter habe ich mit Absicht als erstes Beispiel genommen, weil er relativ statisch ist. Bis auf diesen letzten Versfuß am Ende haben wir mit dem kein Problem. Wenn man jetzt aber in die Lyrik geht, dann herrscht aus unserer Sicht oft das totale Chaos. Da werden unterschiedliche Versfüße zusammengebaut, die für uns keinen sinnvollen Takt mehr ergeben. Also zum Beispiel ein Daktylus, gefolgt von einem Trochäus. In unserer modernen Ausdrucksweise ein Viervierteltakt, dann ein Dreivierteltakt, gefolgt wieder von einem anderen Takt. Das Ganze folgt zwar einem festen Bauschema, aber hier stoßen die ganze Zeit Taktarten aufeinander, die das Ganze für uns und für unsere modernen Hörgewohnheiten ziemlich wirr klingen lassen. Anders formuliert könnte man auch sagen, hier funktioniert unser modernes Konzept von Takt einfach nicht mehr. Denn ein Takt ist definiert als eine Abfolge, die über eine längere Strecke, meist sogar das ganze Musikstück hinweg, stetig wiederholt wird. Was da in der antiken Lyrik passiert, ist kein Takt mehr, sondern nur noch ein nach bestimmten Regeln festgelegter Rhythmus der Melodie. Das sind die Gedichte bzw. Lieder, die in der Tragödie gesungen wurden, von Chören bei Festen vorgetragen wurden oder im privaten Rahmen auf Feierlichkeiten gesungen oder gespielt wurden.
Das ist für uns heute tatsächlich sehr ungewohnt. Wir sind daran gewöhnt, dass es einen festen Takt gibt, der sich durch ein ganzes Lied zieht.
Genau. Uns fehlt da so etwas wie ein Anker oder Leitplanken. Es gibt auch lyrische Stücke aus der Antike, die durchaus so etwas wie einen festen Takt haben, der sich durchzieht. Aber auch da wird es für unsere Hörgewohnheiten schwierig. Da lasse ich jetzt aber die Antike doch mal für sich sprechen, denn auch wenn die Beispiele sehr selten sind, gibt es ja doch immerhin ein paar Notationen, die aus der Antike überliefert sind. Eine davon ist ein Paian, also ein Loblied für den Gott Apoll. Den hat man in Delphi in einer Inschrift gefunden und diese Inschrift enthält tatsächlich auch eine Notation des Gesangs. Aus dem Versmaß des Textes können wir schließen, dass das gesamte Lied in einem Rhythmus gesungen wurde, den wir heute als 5/8-Takt interpretieren würden. Ich habe es mir und euch da draußen erspart, das Ganze jetzt selbst zu singen. Stattdessen lasse ich eine Flöte die Melodie spielen und ich habe ein Schlagzeug ergänzt, das uns den 5/8-Takt spielt. War übrigens nicht ganz einfach. Ich musste erstmal googeln, wie man den überhaupt zählt.
Nee, also mit einem 5/8-Takt hatte ich auch noch nie das Vergnügen. Ich bin mal gespannt.
Ein Hinweis vielleicht noch, es gibt Löcher in der Melodie. Das liegt daran, dass man die entsprechenden Stellen auf dem Stein nicht mehr lesen konnte oder sie abgebrochen waren. Aber hören wir einfach mal rein.
Also das ist wirklich ziemlich seltsam. Mir fällt vor allem auf, dass die Melodik so fremd ist. Es fühlt sich so an, als ob die Melodie kein richtiges Ziel hätte, also irgendwie immer weiterläuft.
Ja, genau. Und ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Uns fehlt aufgrund des ungewöhnlichen Takts und der Rhythmik die Orientierung. Außerdem sind wir es zum Beispiel aus der modernen Popmusik gewöhnt, dass es Strophen und Refrains gibt. Die haben immer die gleiche oder zumindest eine sehr ähnliche Melodie. Das fehlt auch in dem Beispiel. Nur der Vollständigkeit halber, ein Konzept von Strophen gab es durchaus schon in der Antike. Das wissen wir zumindest gesichert für Musikstücke, die gesungen wurden. Denn da können wir das aus dem Text und aus den verwendeten Versmaßen ableiten. Da gibt es also durchaus bei etlichen Stücken eine Art Gruppstruktur, die sich mehrmals wiederholt, vor allem bei Chören.
An dem Hörbeispiel merkt man aber noch eine zweite Sache, die es für uns heute sehr fremd klingen lässt. Die Melodik. Das ist jetzt etwas für die Leute, die ein Instrument spielen oder sich für Musik interessieren. Deswegen halte ich es kurz. Für unsere heutigen Ohren fehlt im Paian das tonale Zentrum. Also der eine Ton, auf den sich alles bezieht und zu dem am Ende alles zurückkehrt. Das sind wir aus der Dur- und Mollmusik gewohnt. In der Antike war das anders. Dort dachte man nicht in Dur und Moll, sondern in Modi. Also festen Tonleitern mit eigenen Regeln. Innerhalb dieser Modi gab es schon Schwerpunkte und Bezugstöne, nur eben nicht so eindeutig wie unsere moderne Tonika, also den Grundton einer Tonart.
Zusammengefasst kann man also sagen, uns fehlt die Orientierung. Melodie und Rhythmik haben für uns kein Ziel und das sogenannte tonale Zentrum wird für uns auch nicht deutlich. Außerdem sind wir, was die grobe Bauform angeht, auch sehr an eine feste Struktur gewöhnt, nämlich sie wiederholende Melodieabschnitte, die wir als Strophen und Refrain bezeichnen.
Wir sind ganz schön festgefahren, was das angeht.
Ja, so könnte man das formulieren. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen seltsam, wenn wir über die Antike sprechen und auf einmal sagen, dass wir heute in unserem ästhetischen Empfinden festgefahren sind und unsere Strukturen und festen Bauformen in der Musik brauchen. Aber wie gesagt, das ist nur auf den ersten Blick so. Ich hatte vorhin bei den Taktarten bzw. den Versmaßen erwähnt, dass das schon alles festen Vorgaben und Bauformen folgt. Versmaße an sich kommen mit einem großen Paket an Regeln und Vorgaben. Und wenn man sich mit größeren Bauformen beschäftigt, wie lyrischen Versen oder dann auch dem Aufbau von Strophen in der antiken Lyrik, merkt man, dass das Ganze schon sehr stark reglementiert war. LateinschülerInnen und StudentInnen müssen das alles oder zumindest einen Teil davon mühsam lernen. Aber wenn man es mal mit moderner Musik vergleicht, dann wird klar, wie sehr einem Hörgewohnheiten einfach in Fleisch und Blut übergehen können. Die wenigsten von uns heute wissen, was eine Standard-Akkordfolge in einem Popsong ist, also Tonika, Dominante, Mollparallele, Subdominante, Tonika. Diese Abfolge kommt in so vielen modernen Popsongs vor, aber kaum jemand kennt sie. Weicht ein Song von dieser Bauform ab, dann merken wir das. Es klingt anders, ohne dass man unbedingt benennen kann, woran das liegt. Das ist jetzt mal ein Beispiel, um zu zeigen, dass auch wir heute ziemlich komplexe Regeln haben, was Musik angeht. Jemand in 1000 Jahren müsste diese Regeln möglicherweise auch erstmal mühsam lernen, um unsere moderne Musik zu verstehen.
Feste Regeln gab es also damals wie heute. Aber man kann schon sagen, in der Antike war vor allem der Bereich Rhythmus stark reglementiert. Nur eben auf eine Weise, die für uns heute sehr fremd klingt. In der Melodik und Harmonik wirkten die Stücke dagegen freier.
Genau, das könnte man meinen, zumindest nach dem, was wir wissen. Wenn wir an den Paian von eben denken, für unsere Ohren klingt das ungewohnt und man tut sich schwer, darin eine Melodie im modernen Sinn zu erkennen. Aber da muss man auch wieder ein großes Aber setzen. Wir wissen schlicht zu wenig. Es sind nur wenige Melodiefragmente überliefert und die antiken Theoretiker beschreiben vieles eher abstrakt. Es kann also schon gut sein, dass es in der Praxis klare Regeln gab, die uns aber heute verloren gegangen sind.
Also irgendwie schon ein relativ unbefriedigendes Ergebnis für die heutige Folge, oder? Ich meine, wenn man mal überlegt, welche Bedeutung Musik heute für uns und unseren Alltag hatte. Auch in der Antike war Musik ja sehr präsent. Musik ist ja auch ein starker Ausdruck für das Lebensgefühl der Menschen zu einer bestimmten Zeit oder in einer Epoche.
Das stimmt. Es ist wirklich sehr schade, dass uns in dem Bereich viele Informationen fehlen und dass wir auch nur sehr wenige Beispiele aus der Antike wirklich hörbar machen können. Man kann sich ja viel mit Theorie auseinandersetzen, aber so ein Beispiel dann mal wirklich zu hören, gibt nochmal einen ganz anderen Eindruck. Aber immerhin kann man eins festhalten, wir können uns auf der theoretischen Ebene durchaus einigermaßen ein Bild machen von der antiken Musik. Wir können beschreiben, wie antike Musik geklungen haben könnte. Und auch wenn es lückenhaft ist, wir können plausibel einige Hörbeispiele rekonstruieren, die einen Eindruck vermitteln. Man sollte sie eben nur nicht auf die Goldwaage legen. Dafür fehlt uns zu viel gesichertes Wissen.
Ich glaube, das ist doch ein gutes Schlusswort.
Genau. Und natürlich packen wir euch auch noch ein bisschen Literatur in die Shownotes, falls ihr weiterlesen möchtet. Ich warne euch aber schon mal vor, das meiste davon ist recht theoretisch, denn es gibt sowieso nicht sehr viele Forschende, die sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben. Und das Thema Musik wird auch selten in populärwissenschaftlicher Form aufgegriffen.
Wir hoffen aber, dass wir das im Podcast geschafft haben, also einen Einblick zu geben, der aber nicht zu theoretisch geworden ist.
Genau. Damit sind wir für heute raus. Wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren oder zu folgen. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann.
Bis dann.